Wir lesen einen Text zu Anfang aus Epheser Kapitel 4. Es sind die Verse 7 bis 16. Aber jedem Einzelnen von uns, keine ausgenommen, das soll betont werden, jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Manchmal, wenn in der Gemeinde etwas vorgetragen wird, von einer Sonntagsschule oder einer anderen Gruppe, dann hört man in der Einleitung, wir haben dieses in aller Schwachheit vorbereitet. Nun, das mag sein, aber ich frage mich, warum ist das nötig? Laut Jesu Wort an Paulus ist Gnade Kraft. Er sagt, es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Deshalb, weil die Kraft da ist, ist die Gnade ausreichend. Gnade ist also die Gunst Gottes, die uns Kraft verleiht. Und es ist nicht nötig, etwas in Schwachheit vorzubereiten. Es darf immer in Kraft geschehen. Jedem Einzelnen von uns, jedem Christen, sobald er zu Jesus gefunden hat, ist er jemand, dem die Gnade seines Erlösers zuteil geworden ist, nicht nur in Vergebung und Aufnahme, in Rechtfertigung, sondern auch zum Dienst. Darum geht es in diesem Text. Von dem Ruf zur Erlösung lesen wir in Vers 1, dem Ruf zur Nachfolge, von der Einheit des Leibes, vom Zusammenleben, das sind grundlegende Gedanken. In Vers 7 geht er über zum Gedanken des Dienstes. Und zu diesem Schritt will jeder Christ gerufen werden. Und es ist Gnade genug da. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Diese Gnade ist dieselbe bei jedem, aber sie drückt sich nicht gleich aus. Jeder hat Gnade bekommen und die ganze Gnade ist eine Gnade, wie ein großer Kuchen. Aber jeder von uns hat ein Stück davon bekommen in Form von Gabe. Gabe der Gnade, und das ist Gnadengabe. Das griechische Wort für Gnadengabe ist eine Form des Wortes Gnade, verdinglichte Gnade, Gnade zum Gegenstand gemacht, zur Gabe gemacht, die mir dann zuteil wird. Sonst ist Gnade ja eine Haltung. Gott ist uns gnädig gesonnen. Das ist etwas nicht ganz Fassbares, das erlebt man, aber man kann nicht darüber verfügen. Ist uns jedoch eine Gnadengabe gegeben, dann ist sie uns anvertraut zum Gebrauch und wir sind dafür verantwortlich. Zum Teil verfügen wir darüber, wie über eine Hand, ein Auge, sagt Paulus in 1. Korinther 12. Die habe ich stets, die gebrauche ich nicht immer. Wir haben in der Nacht, ich denke fast alle, geschlafen. Und da haben wir unsere Hand nicht gebraucht. Die lag da still, der Arm. Wir lagen überhaupt mit dem Körper in Schlummer. Aber sobald wir erwachen, sind wir dienstbereit. Da gebrauchen wir unsere Hand, um uns die Augen zu reiben, den Schlaf daraus zu holen, uns zu waschen, uns zu kleiden und dann zu dienen, anderen zu dienen. Und so sind wir Christen am Leib Jesu. Wir sind ständig da, dienstbereit mit unserer jeweiligen Gnadengabe. Jeder mit seiner Gabe. Der eine ist ein Auge, der andere ein Fuß, der weitere ein Ohr und so weiter. Jeder hat also einen Teil dieser Gabe der großen Gnade Gottes, der Gnade Christi. Darum sagt er, weswegen? Wann wurde es gesagt? Wurde es nachdem gesagt, dass Vers 7 stattfand? Hier haben wir, was die Wissenschaftler einen Anachronismus nennen, oder er könnte so angesehen werden. Das heißt, die Zeiten, die Zeitangabe von Vers 7 stimmen nicht mit der Zeitangabe von Vers 8. Vers 8 ist ein Zitat, beziehungsweise ein Bezug zumindest auf einen Psalm im Alten Testament. Und der Psalm, sagt Paulus, ist geschrieben worden, weil Christus uns Gaben gegeben hat. Interessant, nicht wahr? Man würde denken, Christus hätte uns erst Gaben gegeben und dann hätte man einen Psalm darüber geschrieben oder ein Wort darüber gesagt. Weil Christus gegeben hat, geschieht dann etwas. Nein, zuerst wird prophezeit. Aber diese Prophetie kam, weil etwas anderes bereits, bevor David sprach, schon festlag, dass Jesus eines Tages uns Gaben geben wollte aus seiner Gnade. Das stand schon von Ewigkeit her fest, denn schon damals hatte er nicht nur den Erlösungsplan fertig, sondern auch den Gemeindeplan. Wir waren schon damals in seinen Augen Erwählte. Und dann in der Zeit, nach der anfänglichen Ewigkeit, nach der Schöpfung, in der Geschichte, kommt David auf und wird von Gott gebraucht, um etwas darüber auszusagen. Gott fährt gen Himmel und anschließend gibt er Gaben den Menschen. Und das hat David gesagt, weil Jesus seiner Gemeinde Gaben geben wollte. Darum sagt er, nicht sagte, Gegenwartsform. Das heißt, was David damals sagte, ist immerzu gegenwärtig für Gottes Volk. Es ist eine Dauersprache Gottes. Deshalb können wir sagen, Gott spricht jetzt und wir müssen nicht beten, Herr, rede zu mir durch dein Wort. Das ist schlechtes Deutsch. Das ist schlechte Geschichte. So spricht man nicht. Das Wort ist schon das Sprechen. Dies ist schon die Rede Gottes. Wir müssen nicht bitten, wenn jemand spricht, rede doch zu mir durch das, was du sagst. Nicht wahr? Der spricht ja schon. Die Schwierigkeit liegt nicht bei ihm, sondern bei meinen Ohren. Vielleicht hätte ich besser waschen sollen. Oder ich habe hinter dem Ohr eine lange Leitung. Darum sollte ich bitten, wie David das auch tut, wenigstens der Psalmist von Psalm 119, öffne mir die Augen, öffne mir das Ohr, so dürfen wir beten. Aber Gott brauchen wir gar nicht bitten, dass er rede, das tut er schon längst. Und wir sollen hören, wie Samuel sagt, Herr, ich höre. Also, er sagt, er spricht. Und das bleibt so, heute Morgen spricht er und sagt dieses uns. Darum sagt er, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Genau was das im ersten Zusammenhang bedeutete, weiß ich nicht. Das ist ein schwerer Text im Psalm 68, glaube ich, ist es. Aber was immer es dort bedeutete, als David das schrieb, als Prophetie ist es deutlich. Das macht Paulus klar. Es bezieht sich auf Jesus. Der Gott, der gen Himmel fährt, ist in diesem Fall der Sohn Gottes, der genauso Gott ist wie der Vater. Er ist vom Vater gekommen, in Bethlehem geboren und dann nach seinem Tode wieder gen Himmel gefahren. Dieser Gott ist in die Höhe gefahren und als er das tat, führte er Gefangenschaft gefangen. Wie steht's in Römer 6 geschrieben? Da ist ein Wort über die Sklaverei. Kennt ihr es auswendig? Dürft es nachschlagen, wenn ihr wollt. Gegen Ende des Kapitels, etwa 17, 18, da. Ihr wart was? Paulus sagt, ihr wart etwas. Was waren sie gewesen? Knechte. Und was ist das eigentliche Wort? Wie? Sklave, ja. Knechte ist viel zu schwach im Deutsch des 21. Jahrhunderts, ja. Luther übersetzt so, in jener Zeit mag das noch der Fall gewesen sein, wo die einfachen Leute die Vasallen der Herren waren. Aber heute sind sie bezahlte Leute, die gut bezahlte Leute, die auf dem Land arbeiten. Landknecht, ich weiß nicht, ob er immer noch so heißt. Sklaven, wir waren nicht Knechte. Und wenn wir bezahlt bekamen, sagt Paulus in Vers 23, dann war es mit dem Tod. Sklaven wart ihr. Und was sind sie jetzt, sagt Paulus? Anschließend, ihr wart Sklaven der Ungerechtigkeit und jetzt sind sie was?
Gottes Knechte.
Besser noch?
Sklaven Gottes.
Sklaven Gottes, leibeigene Knechte. Nicht nur für Geld, für einen Lohn. Wir gehören ihm sowieso. Wir sind unnütze Knechte, lehrt uns unser Herr. Wir haben nichts Besseres verdient. Was die Frau von Syrophönizien sagte, stimmt. Wir sind Hunde ohne die Gnade. Jesus nennt sie eine Hündin. Und er sagt nur die Wahrheit. Das ist nicht verächtlich, das ist einfach Tatsache. Diese Leute stehen außerhalb des Bundes Gottes. Es geziemt sich nicht, dass das Brot vom Tisch den Hündlein gegeben wird. Ja, das stimmt, sagt sie. Aber es fallen doch Brocken, Krümlein runter für die Hündchen, nicht wahr? Welch ein Glaube, sagt Jesus. Sie nimmt ihre Stellung ein. Und diese Stellung müssen wir einnehmen. Wir sind unnütze Knechte, Gefangene, immer. Von Kindheit an. Entweder der Ungerechtigkeit oder der Gerechtigkeit verpflichtet, Gutes zu tun. Gefangenschaft wurde gefangen geführt, nicht befreit, um für sich selbst zu leben. 2. Korinther 5. Er ist für alle gestorben, damit sie nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb und auferstand. Gefangenschaft gefangen geführt, um als seine Gefangenen ihm dienstbar zu sein. Wir sind eine neue, eine gütige Gefangenschaft geführt. Dies ist eine gütige Diktatur, aber sie ist eine Diktatur, nicht eine Demokratie. Es ist uns nicht freigestellt zu wählen, wo und wie wir dienen. Gefangenschaft gefangen geführt und gab den Menschen Gaben. Wir kamen mit leeren Händen, ja? Wir warfen alles weg. So sagt es Paulus, ich habe auf alles verzichtet. Kommst du nicht mit leeren Händen, werden deine Hände auch nicht gefüllt. Zuerst alles abgeben. Aber wenn wir zu Jesus wirklich gekommen sind, dann war es schon mit leeren Händen. Und dann füllt er sie neu. Wir sind sein Eigentum und das ist für uns wahrste Freiheit. Dort atmen wir auf. Aber wir sind seine Leibeigenen. Und sind befähigt, jeder Einzelne ist befähigt, ihm zu dienen. Und so darf der Christ, der vor 5 Minuten zum Glauben kam, bereits dem Herrn dienen. In seinem Maße, mit seiner Gabe. Und wollen wir es uns sagen, jeder von uns, wie alt wir schon im Glauben sein mögen, wir können bedient werden. Jeder von uns braucht den anderen. Paulus macht das deutlich in 1. Korinther 12. Jedes Glied braucht das andere. Keiner ist unnütz und ich kann vom jüngsten Christen etwas lernen, weil der Herr ihn gebraucht, mir zu dienen. Und wenn das meine Einstellung ist, dann kann mein Auge, mein Ohr dafür offen sein, was es ist, das er mir schenkt. Das mag seine Freude sein über die Vergebung. Ich muss neu lernen, mich zu freuen über die Vergebung zum Beispiel. Das ist ein Dienst, den ein junger Christ mir tun kann. Es kann auch ein anderer Dienst sein. Es kann sein, dass ihm gerade was aufgegangen ist, das mir noch nie aufgegangen war. Und so dient er mir, denn der Heilige Geist gebraucht ihn sofort. Er darf wachsen in diesem Dienst, das soll er. Aber er kann bereits, weil jeder Einzelne Gnade und Gabe bekommen hat, dienen. Er hat eine gefüllte Hand, Vers 9. Das aber, er stieg auf. Was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg, nicht hinunterfuhr? Das sagt der Text nicht. Es ist ein ganz einfaches Wort und wir dürfen nicht zu viel aus ihm machen. Es bedeutet einfach niedersteigen. Und es sagt nicht, woher er kam, noch wohin er ging. Es sagt einfach, dass er niederstieg von einer Höhe zu einer tieferen Ebene. Wo er hinkam, das macht die Kehrseite klar. Dass er niederstieg zu den, Entschuldigung, dass er zuerst niederstieg, Vers 10, der niederstieg, ist derselbe, wir überspringen den zweiten Teil von Vers 9 vorläufig. Der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg. Über alle Himmel, damit er alles fülle. Wenn uns der Niederstieg, das Niedersteigen, nicht ganz klar ist, und das ist offenbar nicht allen Übersetzern klar, und schon ja nicht allen Auslegern klar, denn sie machen aus diesem Vers zu viel. Sie legen etwas hinein, das der Text nicht gibt. Aber wenn der Niederstieg nicht ganz klar ist, dann sollte der Aufstieg uns klar sein. Den haben wir nämlich vor einigen Tagen gefeiert, in der vorigen Woche, am Donnerstag. Nicht wahr? Habt ihr ihn auch gefeiert? Hattet ihr Versammlung vorigen Donnerstag? Vor einer Woche? Ja, also, das war schön. Himmelfahrt, die Schweizer sagen Auffahrt oder Aufstieg mit diesem Text. Von wo aus ist Jesus aufgestiegen? Oder besser, wohin stieg er? Nun, wie heißt der Tag? Himmelfahrt, er stieg in den Himmel, ins Jenseits. Es ist nicht weit, es ist ins Unsichtbare, er brauchte nur hinter die Kulisse zu treten und schon war er da. Es war keine große Entfernung hinter einer Sonne zum Beispiel. In der Bibel ist der Himmel verwoben oder vermengt mit dem Diesseitigen. Er ist hier. Es liegt nur ein Schleier zwischen uns und dem Himmel. Jesus ist hier, Gott ist allgegenwärtig, die Engel sind da. Der Himmel ist nach biblischer Schau nicht ein höheres Stockwerk, zu dem man aufsteigen müsste, mit großer Mühe eventuell, sondern er ist vermengt mit dem Diesseitigen. Nicht jenseits des Universums, sondern vermengt mit diesem. Jesus ist dorthin gefahren und dorthin gestiegen. Anders jetzt. Von wo stieg Jesus in den Himmel? Wo war er? Wie? Wo auf der Erde? Wie? Auf dem Ölberg. Der ist außerhalb von Jerusalem. Von diesem Berg stieg er rauf. Und auf diesen Berg wird er wiederkommen. Die Engel haben es angekündigt, so wie er aufgefahren ist, so wird er auch kommen. Das wird er. Für viele wird das eine Überraschung sein. Er ist also von der Erde, von einem ganz bestimmten Ort auf diesem Planeten, von einem ganz bestimmten Land, von einer ganz bestimmten Stadt, von einem ganz bestimmten Berg aus neben dieser Stadt, ist er gen Himmel gefahren. Und wenn der Niederstieg das Gegenteil vom Aufstieg ist, von wo stieg er nieder? Von wo kam er? Wohin fuhr er? Und von wo kam er? Vom Himmel. Und von wo fuhr er auf gen Himmel? Noch einmal? Vom Ölberg, von der Erde. Und wohin kam er, als er vom Himmel kam? Nicht auf den Ölberg, aber nicht weit weg. Nach Bethlehem. Nicht wahr? Und wozu kam er nach Bethlehem? Um für uns zu sterben, unweit von Bethlehem, unweit des Berges Ölberg, an einem Kreuz für uns zu sterben. Das war der Sinn des Kommens. Wir haben hier einen Erlösungstext. Jesus ist vom Himmel gekommen, um Gefangenschaft gefangen zu führen. Aber die musste erst gekauft werden, erkauft werden mit dem Blut am Kreuz. Jesus hatte uns erkauft, um ihm zu dienen. Deshalb kam er vom Himmel auf die Erde. Und er fuhr gen Himmel, nachdem dieser Kauf getätigt war, nachdem die Vorbereitungen getroffen waren. Und nachdem er gen Himmel fuhr, fand sein eigentlicher Dienst erst statt, begann er erst. Er sagte ja selbst, er würde einmal größere Werke tun, als die er bisher getan hätte. Und wir, die wir an ihn glauben, haben Anteil an diesen größeren Werken. Was Jesus bis zur Himmelfahrt tat, war alles Vorbereitung. Um Gefangenschaft gefangen zu führen, das war die Arbeit. Und sein Kommen und Sterben am Kreuz war die Vorbereitung, legte den Grundstein dafür. Und jetzt sind wir beteiligt an diesem großen Missionswerk, an diesem großen Dienstwerk. Er hat uns Gaben gegeben und wir sind jetzt die Gefangenen, die aber aus der früheren Gefangenschaft freigesetzt sind, um ihm im neuen Reich zu dienen. Und er selbst, nicht irgendjemand, er selbst hat es getan. Wer? Der Erlöser. Der vom Himmel kam, um uns zu erlösen. Der es vollbracht hat, der gen Himmel gefahren ist. Er selbst, der König, der sich als Priester, Hebräer, erwiesen hat, als hoher Priester, und zugleich als König im Bilde Melchisedeks. Der Priester ist der König. Früher war das getrennt. In Gott ist das eine Person, Jesus Christus. Er ist Priester und König zu gleicher Zeit. Er erlöst und er herrscht. Und diesem dürfen wir dienen. Er selbst gab. Was? In Vers 7 hatten wir es mit Gnadengaben zu tun. Jetzt haben wir es mit Personen zu tun. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt haben wir das Bild der Gemeinde vor uns. Wir haben eine Schar von Christen, Gefangengeführten aus einer furchtbaren Gefangenschaft in eine freiheitliche, gütige Gefangenschaft. Jetzt stehen wir da alle parat zum Dienst, alle schon die Hände gefüllt, nicht wahr? Und jetzt gibt er neu. In dieser großen Reihe, wir stellen uns vor, wir stehen alle in einer Reihe, eben frei von der Gefangenschaft und jetzt sind wir Leibeigene Jesu, bereit, ihm zu dienen. Und jetzt nimmt er einige aus dieser Reihe der Erlösten und gibt sie den anderen. Und das ist Dienst. Jeder von uns ist dem anderen gegeben. Letztlich. Aber in besonderer Weise hat er vier besondere Dienstkategorien gegeben. Er hat die Menschen gegeben. Und das heißt in diesem Text auch gleichzeitig das Amt, denn dieses Amt wird immer wieder neu gefüllt. Die Männer, die Apostel waren, starben und es kommen neue hinzu. Die Propheten starben und es kommen neue hinzu. Die Evangelisten sterben und es kommen neue hinzu. Und wir haben heute noch Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten. Und die Sache des Herrn geht weiter. Ja, jetzt mag jemand denken, da hat er ein bisschen zu schnell gesprochen. Das kann sein. Was ist ein Apostel? Ein Apostel, das Wort Apostel ist ein verdeutschtes Wort, ein Fremdwort, ein Lehnwort. Für unsere Ohren ist es schon deutsch, aber es ist eigentlich ein griechisches Wort, das deutsch ausgesprochen wird. Und das griechische Wort bedeutet Missionar. Und wir könnten genauso wohl Missionar übersetzen. Unser deutsches Wort Missionar ist ebenfalls ein Fremdwort, kommt aber aus einer anderen Sprache, bedeutet aber dasselbe als das griechische Wort für Apostel, ein Gesandter. Also Apostel und Missionare sind dasselbe. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, dass nach der Lehre des Neuen Testamentes es für unsere Zwecke heute Morgen, es gab noch mehr, aber für unsere Zwecke gab es besonders zwei Gruppen von Aposteln, schon damals. Wenn ihr alle Apostel aufzählt, die im Neuen Testament Apostel genannt werden, einschließlich die zwei in Römer 16, dann werdet ihr eine Zahl bekommen, die größer ist als 12. Aber die 12 bleiben. Nach der Führung Gottes hat der Matthias den Judas ersetzt. Paulus hat nicht die Voraussetzungen erfüllt. Der kam hinzu als 13., aber er war nicht vorgesehen als Ersatz für Judas. Nach der Meinung von einigen schon, aber das ist zu schnell gesprochen. Man muss den Text in der Apostelgeschichte 1 etwas genauer lesen. Petrus und die ersten Jünger dort haben schon rechtmäßig gehandelt. Es war gut so, was sie taten. Es brauchte sofort einen Ersatz und den hat der Heilige Geist bestimmt. Und zwei kamen in Frage. Offenbar waren es nicht viele gewesen, die gerade schon seit der Zeit der Taufe des Johannes Nachfolger von Jesus gewesen waren. Wir lesen ja in den Evangelien von vielen Jüngern. Nebst den 12 waren es noch viele andere. Und aus dieser großen Schar hat er schon einmal 70 erwählt. Also es gab damals schon drei Gruppen offenbar von Jüngern. Die 12, die 70 und wohl noch mehr. Unter diesen waren natürlich auch Frauen. Am Kreuz waren viele Frauen, die waren im Hintergrund, heißt es. Aber die schauten zu und die hatten dem Herrn Jesus gedient. Die gehörten auch zu seiner Jüngerschar, zu seiner Nachfolgeschar. Also, es gab viele Jünger, aber nur 12, die für eine bestimmte Berufung erwählt waren. Die hatten ihren Platz im Plan Jesu. Das waren die Fundamentsteine der Gemeinde, Epheser 2 und 3. Und in der Offenbarung finden wir sie wieder als Grundsteine im neuen Jerusalem. Die 12 Apostel, die Namen, zieren dort diese Stadt. Also, wir haben diese ersten grundlegenden Apostel, die 12 und dann Paulus. Er kommt hinzu, das sind Apostel, die ihre Botschaft von Jesus Christus bekommen hatten und diese dann wie ein Fundament in den Raum stellten, auf welchem Fundament andere Mitarbeiter im Reiche Gottes, 1. Korinther 3, dann bauen. Ich habe den Grundstein gelegt, Jesus Christus, die Botschaft von ihm, und auf diesem Fundament haben jetzt alle zu bauen. Der Grundstein ist gelegt, das Wort Gottes ist fertig, wir haben es und auf diesem bauen wir. Das waren die Apostel ebenfalls und dann, Entschuldigung, zu gleicher Zeit oder bald gab es andere Apostel. Sehr früh wird schon ein Barnabas, Sohn des Trostes, den wir Barnabas nennen, genannt. Ein Mann, der als Apostel erwähnt wird. Und zunächst ist er der Senior, wenn er und Saulus, genannt Paulus, hinausgehen auf ihre erste Missionsreise. Aber sehr bald wird deutlich, dass Gott diesen jüngeren Missionaren versehen hat mit einer Gabe, die Barnabas nicht hat. Barnabas ist im Glauben reifer. Er holt den jungen Saulus aus Tarsus zurück oder hinüber nach Antiochien in Syrien. Und dort dienen sie, bis der Heilige Geist sie hinausruft. Und dann gehen sie auf diese Missionsreise und er ist der Reifere. Aber es stellt sich heraus, dass der Jüngere die größere Autorität hat. Denn Gott spricht durch ihn wie durch ein Sprachrohr. Er ist Prophet, er ist Apostel ersten Ranges. Und Barnabas als ein demütiger Diener Gottes fügt sich. Sie arbeiten in Harmonie zusammen. Das tut der Heilige Geist. Wo der Heilige Geist zu Hause ist, wo er im Regiment ist, da kann er den einen erhöhen, den anderen erniedrigen und jeder von uns nimmt seinen Platz ein, so wie der Heilige Geist es führt. Das eine Mal bekommt der Ehre, das andere Mal der andere. Paulus sagt, der Heilige Geist, Gott sorgt dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Also, Paulus ist ein Apostel ersten Ranges, Barnabas ein Apostel zweiten Ranges. Wir nennen heute den Paulus einen Apostel und Barnabas würden wir Missionar nennen. Das so unterscheiden wir heute. Und wir haben diese zweite Gruppe immer noch. Silas ist ebenfalls ein Apostel im Neuen Testament. Wir würden ihn Missionar nennen, wäre das heute der Fall. Timotheus, Titus, andere dieser Kategorie. Sie waren Mitarbeiter dieser ersten Apostel und taten denselben Dienst, aber sie hatten nicht dieselbe Autorität. Die Apostel waren nämlich die Fundamentlegenden, die anderen waren die Mitarbeiter und nachdem nur das Fundament gelegt ist, das Wort Gottes ist vollständig, geht die Arbeit zwar weiter, aber wir haben nicht mehr dieselbe Autorität, das heißt, wir können nicht sagen, der Herr hat zu mir gesagt, tu dies und das. Zu viele Christen sagen, dass der Herr das gesprochen hat. Aber sie sollten mit größerer Vorsicht sprechen. Gott hat gesprochen und diese Rede ist fertig und diese Apostel sind gestorben und diese ersten Apostel gibt es nicht mehr. Und wenn es heute noch Apostel gibt, dann sind es die von der Art des Barnabas und Silas und Timotheus und Titus. Aber diese haben wir. Und Epheser 3, Vers 11 belehrt uns etwas über Missionsarbeit, über Missionsarbeit und Gemeindebau in dieser Welt. Propheten, genauso wie die Apostel, haben wir eine erste Kategorie, zum Beispiel 1. Korinther 14. Da haben wir Propheten, Prophezeiende, Weissagende in Korinth. Aber wenn die anfangen zu sprechen, ist es nicht so, dass der Heilige Geist ihnen Wort für Wort das eingibt, was sie zu sagen haben. Denn der Heilige Geist kann einem anderen ein Wort geben. Und der Erste weiß gar nicht, wie lange er zu sprechen hat. Aber wenn man merkt, der Heilige Geist will, dass ein anderer jetzt spricht, dann sagt Paulus, wenn das klar wird, dann soll der Erste aufhören, damit der andere auch zum Reden kommt. Also hat er nur ein Anliegen weitergegeben mit seinen eigenen Worten, wie wir das heute tun, wie ich das heute Morgen tue. Mir ist eine Aufgabe gegeben worden, aber diese Gemeinde hat mir nicht Wort für Wort gesagt, was ich sagen soll. Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können, nicht wahr? Aber sie hat mir ein Thema gegeben und ich muss jetzt mit Hilfe des Gebetes und des Wortes Gottes versuchen, die Worte zu finden. Aber wenn Paulus spricht, zu Ende des Kapitels 14 sagt er, was ich sage, ist Gebot des Herrn. Ich bin Prophet ersten Ranges. Was ich sage, ist für euch Gebot, denn der Herr sagt durch mich, was ich zu sagen habe. Spreche ich, dann spricht Christus. Kann keiner in Korinth sagen. Niemand. Also wir haben zweierlei Arten von Propheten, schon in jener Zeit. Und in dem zweiten Sinne prophezeien wir heute noch. Nicht in dem ersten Sinne, das ist fertig. Aber in dem zweiten Sinne, dass wir wiederholen, was gesagt wurde, oder dass der Herr uns etwas aufs Herz legt, ein Zeugnis, oder etwas weiterzugeben. Ich weiß nicht, wie der Bruder Friesen zu seinem Wort kam heute Morgen. Vielleicht hat er sich etwas ausgesucht und in der Hoffnung, dass der Heilige Geist ihn führe. Aber das konnte er nicht bewusst sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, wie es zugeht, wenn ein Prediger sein Wort vorbereitet. Das eine Mal muss er schwer arbeiten, bis er Klarheit bekommt. Und er vertraut darauf, dass Gott ihn in seinen Gedanken führt. Aber er weiß es nicht. Er hat das nicht registriert in seinem Geist. Es war nicht zu unterscheiden, wo der Heilige Geist wirkte und dachte und wo er sein Geist dachte. Aber manchmal scheint es in unserem Gemüt, als ob das zu unterscheiden wäre. Es ist wie wenn ein anderer außerhalb von mir meine Gedanken lenkt und mir ist, als ob jemand sagt, dies ist der Text, dies ist das Wort. Oder ein Prediger steht auf und hat seine Predigt vorbereitet. So erging es einmal einem Mann, der eine Frau in seiner Gemeinde hatte, die schwer bedroht war von ihrem Mann. Und er hatte gesagt, er war unbekehrt, wenn du in die Versammlung gehst, in den Gottesdienst gehst, in die Kirche, dann werde ich dich umbringen, ich werde dich in den Backofen, er war Bäcker, ich werde dich in den Backofen stecken. Und die Frau gehorchte aber nicht, sie gehorchte dem Herrn. Und sie ging. Und an dem Tag, ich weiß nicht genau, ob es morgen oder abends war, an dem Tag, als sie zur Kirche ging, stieg der Pfarrer oder der Prediger auf die Kanzel und ihm war die Predigt weg, die er vorbereitet hatte. Und dann gab ihm Gott einen neuen Text. Ich denke, er war aus Daniel, wo die Freunde Daniels in den Feuerofen kommen. Und er hat sich ein Wort geben lassen vom Herrn. Das hat die Frau so getröstet. Und sie ist mutig geworden und ging mutig nach Hause. Und als sie nach Hause kam und sich dem Haus näherte, war der Mann schon fertig mit seinem Messer. Stand in der Tür. Aber als sie noch näher kam, hat der Herr ihn in die Knie gebracht. Und er flehte um Gnade. Er kam zurecht mit seinem Gott, gegen den er sich so aufgelehnt hatte. Das kann es geben. Plötzlich führt uns der Herr ganz deutlich. Aber auch dann können wir nicht sagen, dass wir Propheten wären, die jetzt Wort für Wort im Namen Gottes sprechen würden. Wir können nicht sagen, so spricht der Herr. Es sei denn, wir Wort Gottes zitieren, dann ja. Dann sagen wir, so spricht der Herr. Wir sagen nach, was Propheten einmal gegeben wurde. So ja. Wir müssen also sorgfältig unterscheiden und aus dem Zusammenhang zu verstehen versuchen, was Paulus in diesem Text sagt. Mit der dritten Kategorie können wir schon mehr anfangen, nicht wahr? Evangelisten. Die kennen wir. Und wir sollten beten, dass es mehr von ihnen gibt. Denn sie sind rar geworden. Und viele von ihnen sind schlecht geworden und dienen nicht mehr in Treue, sind Vergleichen eingegangen, wir sagen heute Kompromissen. Es ist viel Beimischung in der Evangelisationstätigkeit. Beten wir, dass der Herr klare, prophetische Evangelisten gibt, die ein Zeugnis sind in unserer Zeit, die den Mut haben, einem Herodes zu sagen, du hast die falsche Frau. Und dann den Kopf dafür hinhalten müssen. Solche Zeugen brauchen wir. Propheten, das heißt Evangelisten mit einer klaren Stimme für die Welt unserer Zeit. Und dann brauchen wir Hirten für die Gemeinde. Ich muss mich kurz fassen. Die Evangelisten sind nicht nur für die Welt da, sie sind Boten des Evangeliums, aber sie dienen auch in der Gemeinde, denn sie dienen dazu, anderen zu zeigen, wie man es macht. Die dürfen jüngere Geschwister mitnehmen, wenn sie auf Dienstreisen gehen, denn Evangelisten sind oft viel unterwegs, manchmal in einem engeren Umkreis, manchmal in einem größeren Umkreis, das bestimmt der Herr. Und einige sind es nicht öffentlich, sondern an einige eher in persönlichem. Früher sagte man Knopflochmission. Kennt ihr das noch? Mission von Mann zu Mann oder Evangelisation von Mann zu Mann. Also, das ist ein wunderbarer Dienst, die Gabe, Menschen persönlich anzusprechen. Auf der Straße, auf dem Arbeitsplatz. Jeder hat da seine Führung. Aber solche haben einen Dienst auch an uns in der Gemeinde und die können Jüngere anleiten oder können auch in und in der Gemeinde verkünden und sagen, so und so lautet das Evangelium. Wir müssen auch in der Gemeinde immer wieder die klare Erlösungsbotschaft gesagt bekommen. Aber vorzugsweise ist ihr Dienst in der Welt. Umgekehrt, die Hirten, ihr Platz ist bei der Herde, bei den gefundenen Schafen, vorzugsweise. Aber Jesus lehrt uns, dass ab und zu auch der Hirte die 99 verlässt, um dem einen Verhirrten nachzugehen. Und so kann es sein, dass ein Hirte auch evangelistische Tätigkeit wahrnimmt. Aber sein erster Platz ist schon in der Gemeinde. Und er ist, nach dem Wortlaut unseres Textes hier, gleichzeitig ein Lehrer. Hirten sind solche, die die Gabe haben, auf die Weide zu führen. Und das ist Lehren. Die Schrift macht nicht einen so großen Unterschied zwischen Lehren und Predigen, wie wir es manchmal tun in unserer technisch genauen Zeit. Wir haben die Sache Gottes etwas zu stark zerschnitten, aufgeteilt. Das tut die Bibel nicht. Lehren und Evangelisieren kann dasselbe sein. Lehren und Predigen kann dasselbe sein. Die Betonung kann verschieden sein. Also, Evangelisten und Hirten, die auch Lehrer sind. Und jetzt kommt Vers 12. Wozu hat Jesus selbst als Herr der Gemeinde, diese vier Boten gegeben. Die Gemeinde kennt vier Diener am Wort, vier Arten von öffentlichen Dienern am Wort. Sie sind der Gemeinde gegeben, um sie anzuführen, nicht um die Arbeit für die Gemeinde zu tun, damit sie die Daumen umeinander drehen kann in einem gemütlichen Sessel. Nein, jeder tut den Dienst, jeder Einzelne, der die Gabe dazu bekommen hat, Vers 12, zwecks der Zurüstung der Heiligen. Und das sind alle, die dem Herrn zugeordnet sind als neue, ihm gefangen geführte. Das sind alle Christen. Sie tun das Werk zum Werk des Dienens, des Dienstes. Das ist das Werk, ein Werk des Dienstes. Und diese vier Männer, Diener am Wort, leiten die anderen Christen an, sodass sie den Dienst wahrnehmen und sie bauen. Die anderen leiten nicht nur an, sie bauen mit. Ja. Sie sind vorbildliche Vorarbeiter. Zwecks der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi. Was ist Leibbau? Gemeindebau. Wenn wir das Wort hören, denken wir schnell an das Organisatorische. Das ist für die Schrift gar nicht so wichtig. Gemeindebau heißt Christusähnlichkeit. Das heißt, das Gestaltetwerden zur Christusähnlichkeit, das ist Gemeindebau. Gemeinde ist Personen, nicht eine Sache, ein Verein. In der Bibel ist Gemeinde Personen und die Personen werden gebaut zur Christusähnlichkeit hin, bis jeder, wir alle, jeder Einzelne, Vers 7, hingelangen möge zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne. Jeder von uns fängt irgendwo klein an. Und dann darf er wachsen und gedeihen und zu einem erwachsenen Manne, zu einer Christusgestalt werden, Christusähnlichen Gestalt werden. Zum Größenmaß der Fülle Christi. Jeder in der Gemeinde soll dahin geführt werden. Das ist Missionsarbeit, das ist Gemeindebau. Damit wir nicht mehr Unmündige seien. Was gehört zur Unmündigkeit? Wackelige Beine. Was gestern, nee, am ersten Abend, Donnerstagabend, sprach Bruder Thiessen von festen Schritten. Und gestern machte ich einen Spaziergang und dachte über dieses nach. Ich war dazu veranlasst durch meine wackeligen Beine. Wenn man älter wird, dann werden sie manchmal dem Gummi ähnlich. Und man versucht, wie man will, aber die Beine wollen nicht mehr fest sein. Und das war mir ein Bild. In mehrfacher Hinsicht müssen wir beten, dass der Herr uns einen festen, gewissen Schritt gibt. Und die zwei Wörter, die Bruder Thiessen anführte aus verschiedenen Übersetzungen, waren sehr gut. Wir brauchen beide. Und was er darüber sagte, war ausgezeichnet. Wir müssen erstens wissen, wohin wir zu treten haben, nämlich auf dem rechten Pfad, den die Schrift uns vorzeigt. Und dann müssen wir diesen Weg mit gewissen Schritten tun, mit gewissen Beinen. Das heißt, wo der Fuß sich hinstellt, soll das Bein gerade stehen und nicht wie Gummi wackeln und hin und her wanken wie ein Betrunkener. Ja, soll ich nun oder soll ich nicht? Darf ich die Wahrheit sagen oder nicht? Soll ich mitmachen oder nicht? Ich stehe zwar da, aber ich bin mir ungewiss, ja? Also nicht nur dorthin treten, wo es sich gehört, sondern dort fest sein und dafür einstehen, bis ich wieder den nächsten Schritt tue. Ja? Also, jeder von uns soll ein Mündiger werden. Und das heißt, nicht mehr von jedem Wind hin und her geworfen. Sind die Beine wackelig, dann kann ein Wind kommen und uns schnell umstoßen. Und der Hebräerschreiber ruft solche Leute auf, ich denke, es ist in Kapitel 12. Jetzt macht eure Beine fest und hebt, er spricht wohl auch von Händen, wenn ich mich irre. Also, man soll stark und gesund werden. Mündigkeit, dazu wollen wir führen. Jetzt müssen wir Acht geben darauf. Wo sind Kranke unter uns? Wo sind Schwache, weil sie noch gar nicht so weit waren? Einige sind noch gar nicht so weit im Glauben, andere waren schon so weit, aber sind krank geworden und rückfällig. Einige Schritte zurückgegangen, dann müssen sie wieder zurückgeholt werden. Gott schenke uns offene Augen dafür. Am besten geschieht das zunächst einmal im eigenen Kreis. Die Frauen schauen sich um unter den Frauen, die Mädchen unter den Mädchen, die jungen Männer unter den jungen Männern und so weiter. Natürlich gibt es die Hirten der Gemeinde, aber die können nicht jeden erreichen. Die sind auch gar nicht dazu da. Die sind dazu da, um uns zu helfen, damit wir Hirten füreinander sind. Das ist die Aufgabe, ihre Aufgabe. Erwartet nicht von der Leitung der Gemeinde, dass sie in einem gewissen Rhythmus jeden in der Gemeinde besucht. Einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren und so weiter. Das ist eure Aufgabe, euch einander zu besuchen. Ihr seid die Hirten, jeder von euch. Frauen bei den Frauen. Gott schenke uns Seelsorge unter den Frauen für Frauen. Gott schenke uns junge Männer, die Seelsorger werden unter sich. Ja? Denn es sind junge Männer heute, die in große Schwierigkeit gekommen, wegen der Versuchungen der Welt. Als ich den Chor gestern Abend sah, dann ging mein Herz aus zu ihnen. Und es war mein Verlangen, dass niemand von ihnen irgendwo einmal hängen bleibt in dieser Welt. Welch eine Gabe, welch ein Geschenk sind sie doch. Gott möge jeden von ihnen ergreifen und festhalten und gebrauchen zu seiner Ehre. Bis ans Ende. Das ist ein Geschenk. Viele Gemeinden sind heute zusammengeschrumpft, haben keine Jugend. Schon lange ist die Jugend einen eigenen Weg gegangen. Die Bibel kennt die Jugendarbeit nicht. Ist das zu stark gesprochen? Nein. Die Bibel kennt keine Jugendarbeit, wie wir sie haben. Wenn ihr sie habt also, dann passt auf, dass sie sich nicht verselbstständigt. Jugend gehört zur Gemeinde, die christliche Jugend, ja. Sie ist ein Teil der Gemeinde und sie gehört dahin, wo die Gemeinde ist. Zusätzlich darf es Zusammenkünfte geben, wenn das möglich ist, wenn dafür Zeit ist und Raum. Aber als Christ ist mein erster Platz dort, wo die Gemeinde zusammenkommt. Kein Teil der Gemeinde darf sich wie eine Mini-Gemeinde selbstständig machen, eigene Bibelstunden haben und so weiter. Das heißt, verdoppeln, was die Gemeinde sowieso macht. Es sei denn, ihr euch ganz bewusst aufteilt, dieses Alter trifft sich dort, wie man das in der Sonntagsschule manchmal macht, und das Alter wird sich dort treffen, das ist etwas anderes. Die Frauen treffen sich da, die Männer und so weiter. Das kann man mal einrichten. Ich meine jetzt dieses, dass die Gemeinde nicht aufgeteilt wird und sich spaltet als Gemeinde. Und das ist geschehen. Es gibt Jugendkreise, die sind praktisch eine Parallelgemeinde geworden. Und das ist ungesund. Und solche Kreise gehen viel zu schnell irre. Deshalb noch einmal. Im Neuen Testament ist die Gemeinde ein Leib, etwas Organisches, ja, etwas Organisches, ein Leib. Und dennoch hat jeder seinen Platz und seinen Dienst. Und sie haben sich getroffen in den Häusern und so weiter, je nachdem. Wir kommen zum Schluss dieses Textes. Vers 13 noch einmal, nein, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetrieben, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit, hin zu mit List ersonnenem Irrweg, indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe. Dies ist eins der wichtigsten Verse in der Bibel. Epheser 4, 15 Anfang. Wer immer das Wort Gottes in den Mund nimmt, sollte diesen Text zu Herzen nehmen. Die Bibel ist das Wort der Wahrheit. Aber das Wort der Wahrheit will in Liebe gesagt werden. Wollen wir das lernen? Zu Hause, als Väter und Mütter, als Kinder, in der Gemeinde, in der Sonntagsschule, in der Jugendarbeit, in der anderen Arbeit, überall, in der Verkündigung. Wollen wir lernen, die Wahrheit zu sagen und diese in Liebe? Beides gehört dazu. Es gibt Leute, die sprechen zwar in Liebe, aber es ist nicht die rechte Liebe und sie werden weich und sagen nicht mehr ganz die Wahrheit. Auch nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit sagen. Das ist das Grundlegende und in der Art der Liebe. Wahrheit und Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, hin zur Ähnlichkeit mit ihm. Von dem aus der ganze Leib, noch einmal Vers 7, jeder Einzelne, wohl zusammengefügt, zusammengegliedert, und zusammen verbunden durch jedes Gelenk als ein Darreichendes. Was ist ein Gelenk? Ein Gelenk ist der Ort, wo zwei Glieder sich treffen. Wo zwei Christen, Glieder am Leib Jesu, sich treffen, ist eine Brücke, über die der eine dem anderen etwas darreicht. Nun ist es im Leib Christi so, dass diese Gelenke nicht immer konstant sind. Das eine Mal sitzen sie mit einem anderen. Sie sitzen wohl nicht jeden Sonntag oder bei jeder Gelegenheit mit derselben Person. Die Begegnung kann sehr verschieden sein. Die Gelenke bilden sich in der Begegnung. Und wo der Herr mich führt, wo der Herr mich in die Mitte, in die Gegenwart eines anderen führt, da entsteht eine potenzielle Brücke, eine Möglichkeit, ihm zu dienen. Vielleicht mit nur einem Wort, vielleicht mit einem Lächeln, vielleicht für 5 Minuten, vielleicht für eine halbe Stunde. Aber das ist der Weg der Gemeinde und so baut er sich, nicht nur am Sonntagvormittag oder in den formalen Bibelstunden, sondern in den Häusern, wo immer wir uns treffen, heute Nachmittag, wenn wir auf der Hochzeit sind, wann immer es der Herr schenkt. Das heißt, wenn wir dazu parat sein wollen, werden wir in unserem Gemüt ständig in der Gegenwart des Herrn leben wollen, sonst sind wir gar nicht vorbereitet. Dann sprechen wir über das Wetter oder andere Themen, ja. Diese Welt hat dann den Vorrang. Und manche Christen, das merkt man ihnen geradezu ab, die sind gar nicht zu Hause, wenn man anfängt, über Gottes Wort zu sprechen, dann sind sie verlegen. Naja, das gehört wohl auch zum Christsein, aber kommen wir doch zum Thema, ja. Wenn das wegfällt, dann sind sie ganz gelassen, jetzt bin ich zu Hause, ja. Man merkt, ihr Zuhause ist die Diesseitigkeit. Da fühlen sie sich zu Hause. Darüber können sie sprechen, eine ganze Menge, stundenlang. Bist du zu Hause im Wort Gottes? Bist du zu Hause bei Jesus? Wo gebetet wird, fühlst du dich da wohl? Könntest du sofort anfangen, über Jesus zu sprechen oder was du erlebt hast? Oder anfangen zu beten mit jemandem? Ist die geistliche Welt dein Zuhause? Ja. Dann können wir dienen. Dann kann Gemeinde wachsen. Jedes Gelenk, jedes Glied über das Gelenk als ein darreichendes, nach dem Wirken eines Teils im Maß, eines jeden Teils, sich das Wachstum des Leibes bewirkt. Wer bewirkt das Wachstum? Der Leib selbst, jedes Glied. Nicht die Gemeindeleitung, die leitet an, die geht voran, ja, aber jedes Glied hat Anteil, so dass er, der Leib, sich selbst baut in Liebe. Wieder in Liebe. Das ist das Bad, ja, darin, in dieser Atmosphäre der Liebe. So, jetzt will ich mit uns beten, dann setzen wir eine Pause ein. Wir stehen auf dazu. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du den Himmel verlassen hast, um in diese dunkle Welt zu kommen, unter die Wölfe zu kommen und uns hier herauszuholen. Und jetzt schickst du uns mit dir selbst unter die Wölfe, unter die Gefährlichen, um dein Licht zu bringen, deine Wahrheit, deine Botschaft in deiner Liebe. Herr, mache uns auch darin dir ähnlich. Amen.